Du erfüllst deine Pflicht als guter Christ, um aufzutanken für die kommende Woche. Die Frage ist, erwartest du, dass Gott etwas tut in diesem Gottesdienst mit dir? Zu dir spricht, eine Frage beantwortet, mit der du gekommen bist, eingreift, dich heilt, beruft, deinem Leben eine ganz neue Wende gibt. Wenn ich euch frage, würden die meisten sagen, theoretisch ja. Allein praktisch, naja, ich bin schon so oft im Gottesdienst gewesen und es eben doch nicht wirklich was passiert. Vielleicht erinnert sich manche noch an die Predigt von letzter Woche. Da ging es ja um die Geduld. Es ist so viel Zeit vergangen, in der einfach nichts passieren will. Hoffnung und Glaube sind dementsprechend klein geworden, wie ein Stück Seife, das sich abgenutzt hat. Und oft ist unsere Reaktion darauf ganz menschlich. Wir schützen uns vor Enttäuschung, indem wir unsere Erwartung dämpfen und runterfahren. Kennt ihr das? Das machen wir mit Menschen so und das machen wir eins zu eins sehr leicht auch mit Gott so. Fahr deine Erwartungen runter, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Logisch, habe nichts erwartet. Das Problem ist, indem wir die Erwartungen klein machen, machen wir auch den Kanal klein, durch den wir empfangen können. Weil wenn wir nichts mehr erwarten, dann fragen wir auch nichts mehr nach. Naja, und Gott sagt ja, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Weil ihr keine Erwartung habt, weil ihr eure Erwartung mir nicht hinlegt, deswegen bekommt ihr auch nichts. Also lasst uns festhalten, und es passt so ganz gut zur Predigt von letzter Woche, Gott hört deine Gebete. Amen. Sie sind nicht vergeblich. Er will dir gerne helfen und eingreifen. Hilfe ist schon unterwegs. Okay, ich gebe zu. Seine Zeitbegriffe passen nicht immer so gut mit unseren Vorstellungen zusammen. Das kommt nicht so leicht zur Deckung, wann er denn reagiert. Ein Beispiel dafür, das euch ermutigen soll, das war das Volk Israel, das in Ägypten in die Sklaverei reingerutscht war. Sie waren unterdrückt und hart bedrängt und der Pharao ließ die Kinder umbringen und sie mussten hart arbeiten und sie schreien zu Gott, Gott rette uns, Gott rette uns. Und Hilfe ist unterwegs und wie macht Gott das? Er sorgt dafür, dass ein Baby geboren wird, das überlebt. Das war sicherlich nicht das, was die Hebräer sich erwartet haben, als sie gesagt haben, hey, rette uns. Und dann vergehen 40 Jahre, in denen dieses Baby aufwächst, zum Mann heranreift, am ägyptischen Königshof ausgebildet wird. Dann passiert endlich etwas, dieser Mann steht auf, erschlägt einen der ägyptischen Aufseher. Prima. Und dann haut er ab und flieht und ist die nächsten 40 Jahre nicht mehr gesehen. Die haben jetzt schon 80 Jahre gewartet. Wir wissen nicht, wie lange sie schon gebetet haben, bevor überhaupt dieses Baby geboren wurde. Gottes Zeitbegriffe sind irgendwie anders als unsere. Hilfe ist unterwegs, er greift ein, er hört, aber wie gesagt, manchmal dauert es etwas. Mose flieht nach Midian in die Wüste und kommt dort ins Wartezimmer. Wisst ihr, Gott hat ein Wartezimmer für uns. Und das ist ein bisschen so wie bei gutem Wein. Guter Wein muss erstmal ausgären und durchreifen. Und so ist das mit uns auch oft. Wir sind nicht direkt für Gott so richtig brauchbar. Muss erst in die Form gebracht werden, um brauchbar zu sein. Und bei Mose dauert es nun mal 40 Jahre noch einmal, um ihn in die gute Form zu bringen. Also beschwer dich nicht, wenn du in der Zukunft mal wieder 1-2 Stündchen beim Arzt warten musst, dann denk an Gottes Wartezimmer. Unser Herr, forme mich, damit es nicht ganz so lang dauert, bis ich brauchbar bin für dich und bis die anderen mich gut aushalten können, wenn ich dir diene. Umso wichtiger ist es, Geduld zu lernen. Rettung und Hilfe ist unterwegs, im Glauben weiterzugehen, zu sagen, der Zeitpunkt X wird kommen, auch wenn ich ihn noch nicht kenne. Ist ja ein großer Unterschied, ob ich denke, es kommt nie, oder ob ich denke, ja, ich weiß es halt noch nicht genau, aber ich weiß sicher, es wird passieren. Lass uns festhalten, es wird sicher passieren, Gott greift ein. Menschen sind sehr anpassungsfähig. Das ist der große Überlebensvorteil. Wir können uns fast überall einrichten. Selbst unter misslichen Umständen, in schlechter Lage, weit weg von Gottes Verheißungen, mitten im Elend, in der Not, in Schmerz, in Leid und Einsamkeit. Menschen sind in der Lage, wenn sie das länger aushalten müssen, sich in solchen Lagen einzurichten. Ist als normal zu empfinden. Und Menschen richten sich selbst in schlechter Lage so ein im Lauf der Zeit, dass es ein vertrauter Ort wird und sie sich dort ganz heimisch fühlen. So heimisch, dass sie lieber gar nicht mehr weggehen, obwohl es kein guter Ort ist, obwohl es keine gute Lage ist. Eine unglaubliche Leistung des jüdischen Volkes war, nicht unterzugehen in 2000 Jahren. Sich nicht zu assimilieren und aufzugehen in den Völkern dieser Welt, sondern immer wieder neu zu sagen, gegen alle Wirklichkeit, dieses Jahr hier, nächstes Jahr in Jerusalem. Die Hoffnung festzuhalten gegen all das, was man sieht und obwohl irgendwie Gott die Zeit unglaublich ausdehnt. Fast 2000 Jahre. Mose flieht aus Ägypten. Er landet in der Wüste und beginnt ein Leben als Nomade oder Halbnomade, wird Viehzüchter, passt sich völlig an die Familie seiner Frau Zippora. Mose hat sich in der Wüste gut arrangiert, hat zwei Söhne, hat sich eingerichtet. Die Wüste, der Ort der Einsamkeit, auch Armut und Leere ist seine Heimat geworden. Vielleicht hast du dich auch an einem Ort eingerichtet, der eigentlich objektiv betrachtet wüst und leer und arm ist oder elend. Das passiert. Wir passen uns an und wir schrauben, machen unsere Erwartung und Hoffnung klein. Enttäuscht uns auch niemand. Eine ganz wichtige Unterscheidung in Schwierigkeiten ist es, ja, wir kommen in solche Dinge hinein. Wir sind als Christen noch nicht verheißen, dass Gott uns da vor allem bewahrt. Wir kommen in schweres Wasser, Fahrwasser hinein, immer wieder. Aber wir sind eingeladen zu sagen, ich komme in so etwas hinein. Ich nehme es auch an, in der Weise zu sagen, ich lehne es ab und lasse nicht zu, dass ich bitter werde darüber, dass mir Schlechtes und Hartes widerfährt. Aber umgekehrt, ich höre auch nicht auf zu hoffen und zu glauben und zu beten, Gott wird eingreifen und wird meine persönliche Lage verwandeln. Er hat etwas Besseres für mich bereit. In dieser und erst recht in der nächsten Welt. 40 Jahre in der Wüste, das ist viel Zeit, um allen Hochmut, alle ägyptische Dekadenz und Überlegenheit wieder auszuatmen. Und auszuschwitzen. Es ist diese persönliche Reifungszeit für Mose. Und es ist wie so ein, naja, Mose macht schon mal im Alleingang, was hinterher er mit dem ganzen Volk machen wird. Er ist schon mal 40 Jahre allein in der Wüste, nur mit seiner Familie, um vorbereitet zu sein, dann weitere 40 Jahre mit so einer ganzen störrischen Horde unterwegs zu sein. An einem ganz normalen Arbeitstag. Wer von euch arbeitet schon seit 40 Jahren? Manche, ja. Gibt es jemanden unter uns, der schon 40 Jahre in der gleichen Firma oder im gleichen Amt oder sowas arbeitet? Oh, super. 40 Jahre, ein ganz normaler Arbeit. Stell dir vor, du hast 40 Jahre in dem gleichen Job gemacht. Da kennt man sich aus, oder? Da kennt man eigentlich alle Eventualitäten. Da erschüttert einen nichts mehr. Dienstjubiläum gefeiert, schon lange erwartet man auch nichts mehr Neues. Mose hütet die Schafe seit 40 Jahren seines Schwiegervaters. Er treibt die Schafe hier und er treibt die Schafe dorthin. Er läuft hinterher durch den Schafkot. Wunderbar. Und dann treibt er sie durch die Wüste weiter zum Berg Horeb. Vermutlich auch das nicht zum ersten Mal. Und dann erscheint ihm mitten in seinem Alltag der Engel des Herrn. In einer feurigen Flamme im Dornbusch. Das Feuer brennt im Busch und verbrennt ihn doch nicht. Und diese wundersame Erscheinung, die zieht den Mose an. Was denn das? Das muss ich mir genauer ansehen. Das Wesen von Wundern ist, sie lenken unsere Aufmerksamkeit auf Gott. Das ist auch ihr Ziel. Unsere Aufmerksamkeit anzuziehen, auf Gott hinzulenken. Und sie führen dann im zweiten Schritt dazu, dass wir Gott loben. Anziehen, erkennen, loben. Ich habe mich gefragt, wie lange sitzt der Engel des Herrn schon in dem Busch? Und wartet, dass er endlich das Feuer anzünden kann. Wann ist der Mose endlich bereit dafür? Vers 4 in Exodus 3. Mose geht hin und Gott ruft ihn aus dem Busch an, Mose, Mose. Und Mose antwortet, hier bin ich. Das hört sich so alltäglich an. Wenn ich zu uns zu Hause im Büro oben bin und meine Frau ruft von unten, Gregor, Gregor. Und ich sage, ja, ich bin hier oben. Und so ruft Gott und sagt, Mose, Mose, ja, hier bin ich. Der Mose scheint überhaupt gar nicht überrascht oder verwundert zu sein. Wer ruft, woher die Stimme mitten in der einsamen Wüste kommt. Aber die Reaktion ist gut. Er antwortet und sagt, ja, hier bin ich. Ich bin da. Und Gott spricht dann zu ihm und sagt, tritt näher, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich möchte dich daran erinnern, was heilig heißt. Geheiligt heißt, etwas wird genommen, ausgesondert zu etwas Besonderem für Gott gemacht. Dieser Ort, wo Mose ist, ist etwas Besonderes, weil der Engel des Herrn dort ist. Damit wird er zu einem heiligen Ort und Mose soll diese Schuhe, sein Alltagswerkzeug, womit er jeden Tag durch die Wüste latscht, über Stock und Stein, durch Staub und Schafskot, die soll er ausziehen. Vermutlich waren sie ziemlich dreckig. Und dieses Schuhe-Ausziehen ist ein symbolischer Akt, aus dem Alltag hinauszutreten, sich vorzubereiten auf die Begegnung mit dem heiligen Gott. Vielleicht kann es für dich auch eine gute Geste sein, die Schuhe auszuziehen, wenn du nachher zum Gebet oder zum Abendmahl gehst. Als bewusster Akt zu sagen, ich trete aus meinem Alltäglichen hinaus und begegne dem heiligen Gott. Vielleicht ist für dich auch angesagt, lieber etwas anderes symbolisch abzulegen, was dich zu sehr mit deinem Alltag verbindet und festhält, deine Geldbörse, dein Handy, die jungen Eltern vielleicht ein Schnuller. Etwas, was dich so festmacht am Alltag. Ja, Jesus hat für uns die Trennmauer zum Vater eingerissen. Wir dürfen unmittelbar jederzeit zu ihm kommen, egal wie abgerissen und fertig du aussiehst, innerlich oder äußerlich. Aber leider ist das zum Teil eine Folge oder Nebenwirkung dieser Sachen. Dieser niedrige Zugangsschwelle lässt uns manchmal vergessen, dass Gott, auch wenn Jesus das so niedrig gemacht hat für uns, er bleibt der heilige Gott. Nur weil wir jetzt leichten Zugang haben, heißt es ja nicht, dass Gott sich verändert hat. Und manchmal gibt es so ein bisschen schnoddrig charismatische Art, so zu tun, als sei Gott mein guter Kumpel. Aber nein, er ist unser Vater, unser Daddy, unser Papa. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Und die Kinder dürfen auf den Schoß vom Papa kommen, wie sie sind. Aber wenn sie zu uns dann sagen, ey Alter, wenn Respekt fehlt, dann stimmt was nicht in der Beziehung. Und so ist es auch. Es bleibt der heilige Gott, auch wenn wir ganz nahe kommen können. Und es geht immer um eine respektvolle Begegnung. Mit Dank, mit Ehrfurcht, mit Anbetung, ihm zu begegnen, das ist angemessen. Im Alten Testament, nicht geschützt und abgepoffert durch Jesus. Und in Moses ist vollkommen klar, wer das Angesicht Gottes sieht, seiner Heiligkeit von Angesicht zu Angesicht begegnet, der muss sterben. Und deswegen, Mose zieht die Schuhe aus und verhüllt sein Angesicht. Er weiß, er kann den lebendigen Gott nicht einfach so begegnen. Bis hier ist alles gut für Mose. Schuhe aus, Angesicht zu. Das Problem ist, die Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert die Dinge für immer. Man kann jetzt weglaufen. Will ich nicht. Trotzdem ist die Lage verändert. Es gibt, wenn ich Gott unmittelbar begegne, einen Sprung in der Ebene der Offenbarung und auch der Erkenntnis. Offenbarung Gottes ist nie zum Selbstzweck. Ist nicht, damit ich so ein nettes, warmes Gefühl habe. Ist heute so schön im Gottesdienst. Brauche ich nächste Woche wieder so einen Kick. Darum geht es gar nicht. So nette Gefühle sind immer nur Nebenwirkung. Aber nicht das, worum es geht. Sondern es geht darum, wenn ich Gott begegne, auf eine andere Ebene der Erkenntnis zu kommen. Das korrespondiert meistens auch einer größeren Salbung, anders Gott verfügbar zu sein und ihm anders, einer anderen Kraft und Vollmacht zu dienen. Damit auch weitere Aufgaben übernehmen zu können. Bei Moses ist das ziemlich krass deutlich. Bisher 40 Jahre verantwortlich für Schafe. Die gehören nicht mal ihm, sondern seinem Schwiegervater Jitro. Und in der Zukunft verantwortlich für ein ganzes Volk von 2 Millionen. Aus Ägypten herauszuführen, ins verheißene Land hinein. Eine große Verheißung, aber eine Berufung ist immer auch Bürde und Last. Manche Leute sind ja ganz närrisch drauf. Ach, ich will auch eine große Berufung. Und gucken auf andere, was Gott ihnen gegeben hat. Ach, wenn der Herr mir auch sowas geben würde, wenn ich auch so tolle Dinge tun könnte. Und es ist aber so, dass es immer nur die eine Seite der Medaille. Und bevor man sich sowas wünscht, sollte man immer auch die andere Seite angucken. Nämlich zu sagen, ja, es heißt auch, es werden sich Dinge in deinem Leben ändern. Du wirst anderes machen müssen. Gott wird Sachen anders mit dir machen. Es ist wunderbar, von Gott berufen und beauftragt zu sein, Dinge anvertraut zu bekommen, aber es ist oft auch im gleichen Moment, wo es wunderbar ist, hart. Es kostet dich etwas. Womöglich kostet es dich alles. Zumindest Dinge, die du sehr lieb gewonnen hast und die dir sehr angenehm sind. Und jeder muss immer entscheiden zu sagen, bin ich bereit, das zu tun und zu geben? Und es ist gut, dann bewusst zu sagen, ja, Herr, da ist es, ich gebe es dir, ich gehe. Moses sieht das überhaupt gar nicht romantisch verklärt. Er hat Fragen und er sieht auch prompt Probleme. Er denkt nicht, yes, ich werde der Führer des Volkes. Alle werden mir zujubeln. Ich werde in die Geschichte eingehen. Die Nationen werden meinen Namen kennen. Prima. Mose ist da sehr realistisch und sagt, was soll ich denn sagen, wenn ich dort ankomme? Wer schickt mich? In welchem Namen bin ich denn unterwegs? Es ist ihm zu wenig, nur zu sagen, es ist der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Gott geht so auf den Mose ein. Er enthüllt ihm seinen Namen und sagt, ich bin, der ich sein werde. Ich bin der Seiende, ich bin Yahweh. Die Enthüllung des Namens zeigt eine neue Beziehungsebene, eine neue Vertrautheit, ganz nah. Keiner seit Abraham, das ist eine ganze Reihe von Jahrhunderten her, rückt so nah an Gott heran wie Mose und es beginnt mit seinem Namen. Ich persönlich versuche mir immer in der Gemeinde möglichst viele Namen zu merken von den Leuten. tut mir leid, dass ich manchmal immer wieder nachfragen muss. Warum? Weil wenn ich den Namen von jemandem kenne, das ist mit Kindern so, aber das mit Erwachsenen ganz genauso, die würden es nur nicht so schnell zugeben. Es macht einen großen Qualitätsunterschied in der Beziehung. Wenn ich nicht nur sage, ey du da, sondern wenn ich den Namen sagen kann, jedem vermittelt das etwas, sagen, ich bin gesehen, ich bin wahrgenommen, derjenige hat sich an mich erinnert, er hat sich eine Mühe gemacht, sich auf mich einzulassen und ich bin als Individuum erkannt. Ich lade euch ein, ganz praktisch, nach dem Gottesdienst heute 1, 2 neue Namen zu lernen von Leuten, wo du den Namen nicht kennst. Weil man kann nicht sagen, es sind so viele, das werde ich nie packen. Ich nehme mir vor, nach jedem Gottesdienst 1, 2 Namen möglichst zu lernen. Und so es in kleine Stücke zu zerlegen und nach genügend Sonntagen weiß man alle. Gut, es kommen immer neue dazu, das ist fies. Aber der Pool, den man dann kennt, wächst. Gott offenbart seinen Namen und damit macht er sich ja auch ganz nahbar, erkennbar. Aber es ist auch klar, unser Gott hat einen Namen. Eben nicht nur Gott, sondern es ist ein bestimmter, ein konkreter. Und nicht alle tragen diesen Namen. Nicht alle Götter sind eins und steht sowieso das Gleiche hinten dran. Unsere Offenbarung heute von Gott ist noch viel weiter fortgeschritten, als es damals bei Mose vor 2000 Jahren etwa war. Oder wann es auch immer war. Jesus hat uns ganz viel von sich gezeigt. Vom Vater gezeigt. Es entfaltet sich wie eine Blume, wer Gott ist für uns Menschen. Aber wisst ihr, bei so einer Blume ist es ja immer auch so, auch die Blätter, die sich als allererstes entfaltet haben, bleiben Teil der Blume. Und nur weil ich mehr sehe, ist das erste Jahr nicht weg. Das gilt ja weiterhin, ist ja der gleiche Gott. Jesus gibt uns seinen Namen. Und wenn wir seinen Namen aussprechen, wissen wir, da steckt Macht drin. Selbst wenn wir ihn nur flüstern, die Mächte der Finsternis kennen den Namen von Jesus und sie fürchten und hassen ihn. Denn sie haben in ihm ihren Meister gefunden und müssen vor ihm weichen. Gottes Name, der Seiende, der war, der sein wird, das ist diese Zusage, ich bin da. Du bist nicht alleine. Ich bin für dich da. Mose, das alles immer noch zu vage, zu gewagt, zu gefährlich. Er will nicht nach Ägypten gehen. Und er sucht Ausflüchte. Und wer Ausflüchte sucht, der findet auch gute Ausflüchte. Oder? Es gibt immer gute Gründe, warum man den Müll nicht runtertragen soll. Warum man in der Gemeinde nicht mitarbeiten kann. Es gibt beste Gründe. Die Leute werden mir nicht glauben. Gott sagt, okay, du kriegst einen Stab als Zeichen, du kannst ihn hinwerfen, er wird zur Schlange. Du kriegst ein weiteres Zeichen, steck deine Hand rein ins Gewand, wieder raus, da ist Aussatz, hin und her. Nimm ein bisschen Wasser, schütt es hin, es wird zu Blut. Also er gibt ihm wunderbare, übernatürliche Zeichen mit, so einen kleinen Zauberkasten. Er sagt, hier, los geht's. Gott rüstet Mose mit Wunderdingen aus, aber Mose ist nicht glücklich. Wisst ihr, er will ja nicht und er will nicht, dass Gott sagt, oh, ich gebe dir ein paar wunderbare Sachen dazu. Sondern er will ja eigentlich sagen, Herr, ich bin der Falsche. Such dir doch einen anderen. Er fühlt sich überfordert, ich kann das nicht. Vielleicht geht es dir manchmal auch so. Gott will was von dir und du sagst, ja, ich kann das doch gar nicht. Ich will das auch gar nicht. Und Gott sagt, oh, ich gebe dir wunderbare Dinge. Kriegst ein bisschen Sprachengebet, ein bisschen Prophetie, ein bisschen Heilung. Geh, mach das. Und du sagst, Herr, ich kann es nicht. Und weißt du, was Gott antwortet? Prima! Genau so Leute suche ich und brauche ich. Die verstanden haben, dass sie es gar nicht können. Mit denen, die alles immer schon können, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Mit denen, die alles schon besser wissen. Der Mose ist verschüchtert, aber er verhandelt hart mit Gott. Das ist so ein jüdischer Zug, mit Gott zu verhandeln. Es ist nicht einfach nur so zu nehmen. Die 3 Beweise sind nicht genug. Und dann führt er weitere Argumente. Und sagt, oh Gott, ich kann doch gar nicht gut reden. Und du weißt, Hebräisch ist gar nicht mein Ding. Das steht da nicht. Sag ich euch jetzt so, Hebräisch ist gar nicht mein Ding. Ich bin da gar nicht aufgewachsen, nur bis zu meinem 5. Lebensjahr. Ich bin ein bisschen mundfaul. Ich bin der Schlechte für so einen Sprecherjob. Und wisst ihr, was macht Mose hier? Er macht es genau wie wir. Wenn Gott etwas von uns möchte, was wir nicht können, sind wir genau wie der Mose. Wir fangen nämlich an, im Natürlichen zu argumentieren. Ich kann das nicht, ich habe das nicht. Und ich kann richtig hinter dem Text sehen, wie Gott breit grinst. Und denkt, Mose, hallo, mit wem sprichst du hier? Gott hat ja nicht nur die natürlichen Dinge zur Hand, die wir sowieso schon haben. Er muss sich nicht mit unseren Ressourcen und Möglichkeiten begnügen, sondern er ist der Herr aller Herren, der Schöpfer des Universums, für den es überhaupt keine Schwierigkeit ist, auf alle übernatürlichen Dinge zuzugreifen. Man hört förmlich Gottes Humor, wenn er sagt in Vers 11, Mose, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Hab ich's vielleicht gemacht, Jahwe? Vergiss nie, deine Schwierigkeiten, deine Probleme und Einschränkungen sind für Gott kein Problem. Für dich ja, für mich auch, aber nicht für ihn. Vers 12. Ich will mit deinem Mund sein und du sollst das dir das geben, was du sagen willst. Der Mose, das ist ein richtig harter Hund. Der ist völlig unbeeindruckt, dass Gott sagt, Mose, ich gebe dir alles, was du brauchst. Dein Mund, ich mache das neu. Der Mann ist 80 Jahre alt, der ist abgeklärt, der ist fertig mit der Welt. Und doch reagiert er wie ein Teenager und sagt, ach mein Herr, sende wen du willst. In Klammer aber nicht mich. Spricht er nicht aus? Und Gott, das steht da auch nicht, antwortet in den Gedanken, genau das mache ich nämlich, ich sende dich. Mose sagt eigentlich, schön und gut, aber ich habe keinen Bock auf die ganze Schose. Rutsch mir den Buckel runter, such dir einen anderen Dummen. So, ja. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr, die Konferenz waren, war Bruder Andrew da, auch genannt der Vikar von Bagdad, und er sagte in seinem distinguierten Englisch, if God says go, there's no no. Hat sich mir tief eingebrannt. Wenn Gott sagt, geh, dann gibt's kein Nein. Dann gibt's kein Vertun, da kannst du nicht sagen, ach, such dir einen anderen, ich bin gerade nicht ein bisschen unpässlich. Und Gott wird richtig sauer auf Mose. Er sagt, du bist der Mann, der geht. Ich schicke dir noch deinen Bruder Aaron, der wird für dich reden. Und jetzt ist aber auch gut, los. Mose fehlt dieses bedingungslose Vertrauen zu Gott. Dass Gott nur Gutes für ihn hat. Dass er nur Gutes für ihn will, für sein Leben und ihn gebrauchen will und ihn setzen will zum Segen für andere. Wir haben mit Jesus schon alles. Alles. Wir können viel besser verstehen als der Mose. Und doch sind wir oft genauso halsstarrig wie dieser Mann. Ich will nicht, ich habe keinen Bock, such dir einen anderen. Ich bin nicht bereit. Lass uns beten, zu sagen, Gott, mach mich verfügbar. Nimm mir meine Halsstarrigkeit. Gib mir dieses unbedingte Vertrauen, dass wenn ich mit dir gehe, alles gut ist. Amen. Amen. Amen.